Ja, man wundert sich am Anfang des 38. Kapitels hier in unserem ersten Buch Mose, was denn jetzt passiert? Denn plötzlich kommt ein Einschub und deswegen wird dieses 38. Kapitel auch oft ausgelassen. Wenn man so die Josefsgeschichte hört, dann ist von dieser Begebenheit Juda und seiner Schwiegertochter Tamar nichts zu hören oder zu lesen. Und ich muss gestehen, ich war auch versucht, kurz vielleicht dieses Kapitel auszulassen, aber nein, ein Tipp vom Bibelcoach: Wie lesen wir die Bibel? Wir lesen alles. Und ja, wir lesen es auch, wenn wir es nicht verstehen. Das heißt, wenn ich da jetzt es nicht verstehe, in der Bibel geht es mir oft so, dass ich Dinge nicht verstehe, ja, dann lese ich das trotzdem. Und manchmal muss man ein bisschen kämpfen, manchmal muss man sich ein bisschen reinarbeiten und ein bisschen anstrengen auch und vielleicht auch forschen, vielleicht auch mal jemanden fragen, sich mit jemandem unterhalten und plötzlich gehen einem dann auch die ein oder anderen Dinge auf. Und so ging es mir mit diesem 38. Kapitel auch. Und das wollen wir tun. Ich hoffe, du hast es vorher gelesen. Denn hier ist der Bibelcoach. Lies deine Bibel. Darum geht's. Wir wollen die Bibel lesen und du sollst lernen, naja, die Bibel selber zu lesen, selber zu verstehen. Und ich bin vielleicht nur ein Helfer, der dir zeigt, wie ich das mache. Und man kann das aber auch ganz anders tun. Von daher, wenn du zu anderen Erkenntnissen kommst, dann ist das super, ist das toll. Aber lies deine Bibel selber. Und ich hoffe, du hast dieses 38. Kapitel vorher schon gelesen. Wenn nicht, dann ist jetzt wieder die Zeit. Kurze Pause, selber lesen, nachdenken, Notizen machen, vielleicht was reinschreiben, was anmarkern. Und dann ist das vielleicht eine Hilfe hier für dich, was du hier im Podcast hörst. Und das darf dann ergänzt werden zu deinem Wissen. Ich lese den Text wieder aus meiner Elberfelder Bibelübersetzung vor. 1. Mose 38. Wir starten in Vers 1 und ich lese mal bis Vers 11. Und es geschah in jener Zeit, dass Juda von seinen Brüdern hinabzog und zu einem Mann von Adullam einkehrte, dessen Name war Hira. Dort sah Juda die Tochter eines kanaitischen Mannes mit Namen Schua, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Er. Sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Onan. Noch einmal gebar sie einen Sohn, dem gab sie den Namen Schela. Juda war aber zu Kesib, als sie ihn gebar. Und Juda nahm für seinen Erstgeborenen Er eine Frau, deren Name war Tamar. Aber Er, der Erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, so ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan: Geh zu der Frau deines Bruders ein, und geh mit ihr die Schwagerehe ein und lass deinem Bruder Nachkommen entstehen. Da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, dass er den Samen auf die Erde fallen und verderben ließ, um seinem Bruder keinen Nachkommen zu geben. Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat, so ließ er auch ihn sterben. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: Bleib Witwe im Hause deines Vaters, bis mein Sohn Schela groß sein wird. Denn er sagte sich, dass nicht auch er stirbt wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Hause ihres Vaters. Ja, der Zeitraum, Vers 1, wir schauen mal an. Wann geschah das? Das geschah so in dieser Zeit, in der das passiert, was da vorher passiert. Also es muss nicht direkt danach passiert sein, es kann schon vorher vielleicht angefangen haben, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall hat die Geschichte genug Zeit und das ist jetzt eine wichtige Erkenntnis. Dieses 38. Kapitel zieht sich über die gleiche Zeit wie die folgenden Kapitel. Also, bis Josef dann in Ägypten ankommt, ja, bei Potiphar, dann kommt er ins Gefängnis, bis er dann der Herrscher wird, bis er dann diesen Traum deutet und diese 7 guten Jahre, fetten Jahre ankündigt, die dann auch kommen, haben wir ungefähr, ja, Josef war 17, als diese Geschichte losging, 30, als er dann, ich nenne es mal, an die Macht kam, dann haben wir 13 Jahre, von 17 bis 30 Jahre. Dann kommen natürlich noch 7 fette Jahre dazu, dann sind wir bei 20 Jahren, vielleicht hat es ein paar Jahre vorher schon angefangen, dass der Juda eine Frau hier sich genommen hat. Also wir wissen es nicht genau, es hat aber genug Zeit, diese Geschichte jetzt aufzuskizzieren. Sie zieht sich also über genau den gleichen Zeitraum wie die folgenden Kapitel. Und das macht der Mose ganz bewusst, er möchte hier etwas gegenüberstellen. Er möchte eine Parallele ziehen. Er möchte zeigen, wie der Juda sich verhält und wie der Josef später dann in ähnlichen Situationen auch reagiert. Also da soll eine Gegenüberstellung kommen, denn plötzlich, es geht ja nicht weiter mit dem Josef und man erwartet das doch eigentlich. Wir haben doch ganz am Anfang gelesen, nein, dies ist nicht die Geschichte Josefs, sondern dies ist die Geschichte Jakobs. Und es geht um die Jakob-Geschichte und dann ist das hier ein ganz wichtiger Teil, denn der Juda spielt eine wichtige Rolle und die Tamar und dann auch die Kinder, die sie dann auch später gebiert, sind sehr, sehr wichtig für, ich sag mal, die Heilsgeschichte und auch für diese Messias-Linie, die wir dann später mal sehen werden. Jetzt ist also plötzlich der Juda hier im Fokus und wir lesen da, dass er von seinem Bruder hinabging zu einem Mann von Adulam. Ja, dann findet er auch einen Freund und so und Bekannten und dann freunden die sich an und ja, aber dieses Hinabziehen, also das kann man natürlich mal vielleicht für geografische Beschreibung nehmen, denn tatsächlich, er ging vom Gebirge hinunter, hinab. Aber ich glaube, Mose möchte auch, dass wir sehen, dass es auch ein moralisches Hinabgehen geht. Der Juda kam ja auf die glorreiche Idee, ihn zu verkaufen, um wenigstens noch eine Win-Win-Situation zu bekommen. Sagen, naja, wir können doch verkaufen, hätten wir doch ein bisschen Geld sogar. Wir haben ihn los und wir haben Geld. Das ist doch eine super Sache. Das war der Juda. Und jetzt geht's weiter mit dem Juda. Das heißt, der Juda ist jetzt hier im Fokus und wir sollen lernen, wie es mit ihm geht. Und er geht weg. Er geht weg aus dem verheißenen Land. Er entfernt sich von dem religiösen Erbe auch seiner Eltern, seines Vaters, seines Opas, seines Uropas. Ne? Wir haben ja Abraham, Isaac und Jakob, mit denen Gott eine ganz spezielle Geschichte machen wollte. Und der Juda sagt hier ganz bewusst, nein, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich gehe weg. Er zieht weg vom verheißenen Land, auch von dem zerstörten Vater, der sich nicht mehr trösten ließ. Es ist auch die Schuld, die der Juda und seine Brüder auf sich geladen haben, die ist ja omnipräsent. Also die ist überall sichtbar. Der Vater ist völlig zerbrochen und kommt nicht mehr auf die Beine, über Jahre und Jahrzehnte nicht. Das werden wir ja auch verfolgen, wenn wir dann auch weiterlesen. Und das Gewissen muss jetzt beruhigt werden von dem Juden. Das heißt, er muss da raus, er muss weg. Er denkt, das sind die Umstände. Aber nein, es ist eigentlich seine eigene Schuld, die ihn verfolgt und die immer wieder auch an sein Herz klopft und sagt, ich bin hier, du musst dich mit mir auseinandersetzen. Und das kann er nicht. Er muss sein Gewissen beruhigen und naja, jetzt wird uns hier klar gemacht, dass dieser Juda wirklich verloren ist und dass er gerettet werden muss. Und naja, wie es dann auch so kommt, er geht dann also weg aus dem verheißenen Land. Er findet dann auch hier einen Freund, den werden wir später dann auch nochmal kennenlernen, den Hira, der dann da auch nochmal mit auftritt. Und er findet eine Frau, er sieht eine Frau und nimmt sie sich als Frau, ja. Dann denkt man jetzt erstmal, ja, das ist ja nicht so schlimm, ne? Er findet jemand, der zu ihm passt und dann ist doch eine nette Sache. Ja, aber schauen wir uns doch mal diese Väter an, den Abraham, Isaac und den Jakob. Die haben immer sehr genau darauf geachtet, welche Frauen ihre Söhne heiraten, also zumindest der Abraham und der Isaac. Abraham schickt ja extra seinen Knecht mal los, um eine Frau aus seinem Heimatland zu holen für seinen Sohn Isaac. Ja, seine Söhne dann, der Jakob, der flieht ja dann, nämlich genau wieder zu dieser Familie der Rebekka und nimmt sich dort auch eine Frau, beziehungsweise kommt er dann mit zwei Frauen nach Hause, beziehungsweise eigentlich mit vier, ja, und so geht ja dann die ganze Geschichte los. Das haben wir ja im ersten Podcast uns mal angeguckt, diese ganzen Familienhistorie. Aber da war das wichtig, dass man da jemanden nimmt, der aus der gleichen Familie kommt oder auch vielleicht aus dem gleichen Glauben auch hier rauskommt. Aber dem Juda ist das jetzt hier egal. Der Juda ist also wirklich hier im freien Fall, nenne ich es jetzt mal. Genau das möchte nämlich Mose erklären. Sagen, die Regeln, die für seine Väter gegolten haben, die gelten für ihn nicht mehr. Er sucht sich eine Frau, die ihm passt und entfernt sich immer weiter hier von Gott. Wir wollen ja auch den Juda, müssen wir mal ganz vorsichtig sein, wir wollen ja den Juda auch nicht schlecht machen. Ja, wir wollen uns ja nicht hier irgendwie moralisch überheben und sagen, ha, schau mal der Juda, was der alles macht und wie schlecht der ist und wir würden das natürlich viel, viel besser machen. Sondern es geht ja darum zu erkennen, hey, Moment mal, wenn Gott den Juda errettet, der so einen Weg geht, der sich so verhält, wie wir das jetzt hier in diesem Kapitel lesen, und den kann Gott gebrauchen und umdrehen und verändern, boah, da ist das doch eine super Sache auch für uns. Im Römerbrief, da steht ja, dass alles geschrieben ist, dass es uns eine Lehre ist, ja, dass wir daraus etwas lernen. Und im Jakobus 4 steht, dass Gott dem Hochmütigen widersteht. Das heißt, wir wollen und dem Demütigen Gnade gibt. Das heißt, wir wollen nicht hochmütig diese Bibel lesen. Wir wollen das nicht hochmütig lesen und sagen, schlimm ist hier der Juda und was macht die Tamar hier? Sondern wir wollen daraus lernen, dass das ein Bild auch ist für uns und dass wir einen Retter brauchen, dass wir einen Josef brauchen, einen Jesus brauchen, der uns dann erlöst. Naja, und jetzt kriegt er hier drei Söhne, den Er, den Onan und den Schela. Und dann lesen wir zum allerersten Mal, dass der Er, also der Erstgeborene, aber Er, in Vers 7 steht das, der Erstgeborene Judas war böse in den Augen des Herrn, so ließ der Herr ihn sterben. Und dann muss ich mir schon mal wieder eine Frage stellen. Wenn ich sowas lese, denke ich mir im Moment, was hat denn der gemacht? Vielleicht mal interessant zu wissen. Also was muss man denn tun, dass man stirbt, dass Gott sagt, nein, jetzt ist Schluss. Und das sind ja keine allgemeingültigen, ich sag mal, Regeln hier, dass Gott sagt, wenn du genau das und das und das tust, dann lasse ich dich sterben. Sondern es ist ein Zeichen Gottes, dass Gott auch souverän ist und dass er manches Handeln vielleicht auch mit so einer Strafe beendet, bestraft. Das tut er auch. Und wir müssen hier auch aufpassen, dass wir sind hier, wir lesen eine Geschichte und wir wollen, ich sag mal, universelle oder wir wollen allgemeingültige Regeln rausarbeiten und uns überlegen, was denn da dahinter steckt. Das heißt, nur weil jemand stirbt, heißt das jetzt nicht, dass Gott ihn hat einfach sterben lassen, weil er was Böses getan hat. Aber hier ist eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo Gott das genau so sagt. Und dann denkt man sich, wie ungerecht, ja. Der Juda, so habe ich jetzt nachgedacht. Der Juda war ja eigentlich auch ein ganz schön mieser, ne? Die haben ihren Bruder in die Sklaverei verkauft. Die hatten alle möglichen Dreck am Stecken. Völlig auch moralisch auch verdorben. Das sehen wir dann auch hier in den nächsten Kapiteln. Warum bleibt der nicht am Leben? Ja, das ist Gottes Souveränität auch ein Stück weit, die wir hier lesen. Dass Gott hier sagt, nein, hier sage ich jetzt mal bei jemandem, jetzt ist Schluss. Aber die eigentliche Frage ist doch eigentlich, die wir doch Gott hier stellen. Moment mal, kannst du nicht einfach irgendjemand sterben lassen? Eigentlich müssten wir fragen, warum bleibt denn überhaupt jemand am Leben? Also wenn Gott, dieser heilige, dieser gerechte Gott, der uns ja seinen Willen in seinen Geboten gegeben hat, der uns gesagt hat, wie alles aussehen soll, dass dieser Gott plötzlich jemanden sterben lässt? Und dann kommt man dahin und sagt sich, aber warum? Lässt er denn mich am Leben? Warum sterbe denn ich nicht, wenn ich in mein Herz reinschaue? Und wir haben uns ja mit diesen dunklen Teilen unseres Herzens beschäftigt in den letzten Podcasts. Da ging es ja immer wieder drüber, ja, was ist denn eigentlich, wenn der Mensch das tut, was er tun möchte? Und da dürfen wir auch nicht wieder überheblich werden und sagen, nein, das kann uns nie passieren. Wir würden da nie mitmachen. Oh, wir müssen auf unser Herz achten, was in unserem Herz eigentlich alles drinsteht. Das heißt, die eigentliche Frage ist eigentlich nicht, ja, wieso ist er hier gestorben, sondern warum lebt eigentlich irgendjemand noch? Und da ist die klare Botschaft, naja, es ist Gottes Gnade. Wir brauchen den richtigen Blickwinkel. Aber wieder ein Tipp vom Bibelcoach, den richtigen Blickwinkel. Es ist nicht so, dass die Menschen so toll sind, es gibt ein paar Böse und die lässt dann Gott sterben. Nein, so ist es nicht. Sondern Gott ist derjenige, der gerecht ist. Er ist der, der heilig ist. Er ist der, der ohne Schuld ist. Wir sind die Schuldigen und wir haben den Tod auch verdient. Das sagt ja die Bibel auch. Der Sünde soll, die Belohnung für die Sünde ist der Tod. Und Jesus wird ja das auch mal gefragt. Jesus in Lukas 13, da wird er auch mal gefragt, oh, da ist ja so ein Turm umgefallen und da sind Menschen gestorben und dann wurden ein paar hingerichtet, ein paar Juden und die wurden geschändet und dann fragen schon manche, was haben die denn eigentlich Böses getan, dass ihnen das passiert? Und Jesus sagt, hey, pass mal auf, das ist nicht die Frage, was die Böses getan haben, sondern die Frage ist, wenn ihr nicht Buße tut und umkehrt, dann wird es euch sogar noch schlechter ergehen. Also Jesus sagt, pass mal auf, denk mal andersrum. Es ist nicht die Frage, oh, was hat denn jemand Böses getan? Warum lässt Gott das viele Leid zu? Sondern die eigentliche Frage ist, warum lässt Gott das viele Gute zu? Warum lässt Gott so viel Gutes zu? Das ist ja auch mal eine interessante Frage. Wenn es im Jakobusbrief heißt, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von Gott kommt. alles Gute, was du und ich erleben, was wir so mitbekommen, was wir so ja, genießen können auch. Das kommt alles von Gott. Also das ist schon super, wenn man das mal erkannt, dann sagen, ja, aber dann habe ich ja gar nichts verdient. Ja, ganz genau. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die Gnadenbotschaft der Bibel. Gnade heißt unverdiente Liebe, hat mein Onkel immer gesagt. Gnade heißt unverdiente Liebe. Das bedeutet, ich habe das nicht verdient. Ich kann mir die Gnade auch nicht erarbeiten, dann wäre es ja keine Gnade. Dann wäre es eine Art Werkgerechtigkeit. Und jetzt lesen wir hier, und da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen reingehen, ja, dass also der Erste stirbt. Er stirbt. Und dann kommt der Onan und dann sagt sein Vater Folgendes zu ihm, er soll jetzt diese Schwagerehe mit ihm eingehen. Und diese Schwagerehe, das war ja ein Brauch damals, der auch sehr gut war. Denn, ja, wenn wir uns die Tamar jetzt hier mal als Beispiel nehmen, ihr Mann ist gestorben, sie hat keine Kinder, das heißt, sie ist nicht versichert. Niemand wird sich um sie sorgen, wenn sie alt ist. Sie hat keine Familie. Sie wird verarmen. Sie wird komplett alleine sein. Niemand ist da, der nach ihr schaut. Und genau deswegen gab es diese Möglichkeit, sagen, na, wenn da noch ein Bruder ist von ihrem ehemaligen Mann, dann soll dieser Bruder diese sogenannte Schwagerehe eingehen und schauen, dass sie Nachkommen hat. Jetzt hat der Onan das nur ganz recht verstanden, dass er gesagt hat, ja, aber Moment mal, wenn ich mir jetzt eine Frau aussuche und Kinder habe und mit der Tamar habe ich auch Kinder, dann sind ja diese Kinder der Tamar gar nicht meine Kinder, sondern sie gehören ja eigentlich meinem Bruder. Das heißt, das Erbe meines Vaters wird ja dann verteilt, geht ja nicht auf mich, sondern geht auf meinen Bruder und mich. Und der Gedanke dahinter ist natürlich eine Versorgung. Einmal, dass die Ehre des Bruders ja, erhalten bleibt, dass auch dass der Bruder auch ein Erbe bekommt, der gestorben ist, aber auch um die Witwe zu versorgen. Genau darum geht's. Und jetzt ist dieser Onan hier und da sehen wir auch, ja, der dann auch stirbt, weil er ja, sich hier sehr, sehr egoistisch aufhält, der Tamar gegenüber. Wir lesen dann, dass er sagt, ja, also mit der Frau gehe ich ins Bett, aber ich möchte keinerlei Verantwortung für diese Frau übernehmen. Ich bin nicht bereit, verantwortlich zu sein. Nein, ich mache das nur aus reinem Vergnügen. Das ist nicht das, was Sexualität ist, was Gott eigentlich sich gedacht hat. Die ja für Mann und Frau gegeben ist, das zu genießen, um Nachkommen zu bekommen, aber auch um eine Bindung einzugehen. Und diese Bindung wollte der Onan nicht. Er wollte das nicht. Und naja, hier geht einfach nur das weiter, was ja auch der Juda auch schon praktiziert hat. Er möchte selber entscheiden, was gut und böse ist. Er möchte selber entscheiden, was er tut und was er nicht tut. Und deswegen hat er gesagt, naja, wahrscheinlich war die Tamar eine hübsche Frau. Und dann hat er sich gedacht, naja, okay, also mit ihr Sex zu haben, das ist wahrscheinlich okay. Aber ich möchte nicht die Verantwortung für diese Frau übernehmen. Und ja, da ist die Bibel, sagt die Bibel aber ein ganz anderes Bild. Und auch er stirbt, ja, Vers 10, und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat, so ließ er auch ihn sterben. Und jetzt sind zwei der Söhne des Juda gestorben. Und dann kommt der Juda mit seiner völlig verkorksten Moral und falschen Vorstellungen, selber total verwirrt, hat keine Klarheit mehr von Gott, ist wie auf hoher See. Und sagt, das sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleib Witwe im Hause deines Vaters. Moment mal, eigentlich müsste er jetzt für sie sorgen, bis sein Sohn groß ist. Seine Schwiegertochter. Aber er gibt sie einfach wieder zurück in ihre Familie und sagt, ach, bleib doch bei deiner Familie. Ich möchte auch nicht, mich auch nicht um dich kümmern. Du bist im Prinzip nichts. Du bist nichts wert. Und er weiß schon ganz genau, dass er auch seinen Sohn Schela ihr nicht als Mann geben wird. Das will er nicht. Da hat er auch keine Lust drauf. Weil irgendwie denkt er spürt, irgendwas stimmt nicht. Hier sterben zwei Männer hintereinander. Nur er erkennt den Schuldigen nicht. Er müsste doch eigentlich feststellen, ja, der Schuldige ist doch hier, der Onan, die waren böse. Und ich als Juda übrigens auch. Sondern er erkennt die Schuld beim völlig Falschen, nämlich bei der Tamar. Und im Prinzip zerstörte ihr ganzes Leben. Er sagt, du bekommst keine Nachkommen, du bist nicht versorgt, du bist völlig auf dich allein gestellt, du bekommst kein Erbe, Du bist im Prinzip zum Sterben verurteilt. Als Bettlerin wirst du irgendwann mal enden. Und das war ihm egal. Er sorgt auch nicht für sie. Das ist wirklich hart, wenn wir das hier lesen. Aber so klar ist die Bibel. Die Bibel zeigt uns unsere, ich sag mal in Anführungszeichen, Helden. Sie macht es nicht irgendwie schön. Da gibt es keine Marketingabteilung, die irgendwie das noch irgendwie aufhübscht und sagt, nein, das wird veröffentlicht und das wird nicht veröffentlicht. Die Bibel ist ganz, ganz klar und zeigt uns das wahre Herz dieser Personen, über die es hier geht. Der Judah erkennt also die Schuld an anderen, das werden wir auch später nochmal feststellen. Und da fängt Gott auch an zu arbeiten. Diese Schuld weckt Gott auf. Und damit soll es weitergehen beim nächsten Mal. Wie kann man denn mit Schuld eigentlich umgehen? Wie kann man mit der Schuld, die man vielleicht mal so auf sich lädt, eigentlich umgehen? Ich erkenne in meinem eigenen Leben auch manchmal Dinge, die nicht in Ordnung sind. Dann kann ich natürlich den falschen Schuldigen finden. Und das ist auch ganz, ganz alt. Ja, ganz vorne in der Bibel war es gleich, als Gott dann gesagt hat zu Adam und Eva, hey, Moment mal, was ist hier eigentlich los? Dann war gleich klar, dass man nicht schuld ist, sondern die Frau und die Schlange und der und diejenige. Wie kann man mit Schuld umgehen? Wie kann man mit Schuld umgehen, wenn auch ich in meinem eigenen Leben vielleicht Dinge getan habe oder tue, die nicht in Ordnung sind? Wir können auf der einen Seite sagen, ja, also ist vielleicht gar nicht so schlimm, so wie es der Judah gemacht hat. Stell dir mal vor, diese Söhne hier von dem Judah, die ja böse waren und wir nicht genau wissen, was sie denn eigentlich getan haben. Gut, vom Onan wissen wir es, aber vom Er wissen wir es nicht. Ich meine, vor, da fragt jemand den Judah, sag mal, was ist mit deinen Jungs los? Kann ich mir schon vorstellen, was der Judah gemacht hat. Beschwichtigt. Oh, wir haben früher auch wilde Sachen gemacht. Oh ja, die Jungen sollen halt ihre Hörner sich abstoßen irgendwie. Und ach, kann man doch nichts machen. Und oh, was soll ich ihm denn sagen? Jetzt ist er so und so alt. Zieht dich komplett aus der Affäre raus. Das Zweite wäre, Verantwortung zu übernehmen. Sagen, ja, das ist nicht korrekt. Jemanden korrigieren, zurechtweisen, auch meine eigene Schuld. Und das anfangen zu hassen. Ich möchte das nicht. Ich möchte die Sünde nicht in meinem Leben. Sie soll keinen Raum haben. Und vielleicht arbeitet da Gott ja an dir und an mir in meinem Herzen und in deinem Herzen. Das sagt, schau mal, da ist was. Das muss in Ordnung gebracht werden. Dann tu das. Dann mach das. Dann lass diesen Text wirken und sagen, ich möchte nicht den Weg des Judah gehen. Denn die Schuld wird ja immer größer, zieht ja immer größere Kreise. Die Schuld, die der Judah nicht los wird, weil er sie behält, weil er sie für sich behält, weil er nicht um Vergebung bittet, dass sein Bruder umgebracht hat. Also, ja, eigentlich kann man so sagen, ja, die Sklaverei verkauft haben, viele, viele Dinge getrieben haben. Den Vater zerstört, die Familie zerstört, das komplette Familiengefüge zerstört. Jetzt zerstört er seine eigene Familie, seine Frau stirbt ja dann auch im nächsten Teil. Und dann zerstört er jetzt auch noch das Leben der Tamar. Und die Sünde wird immer größer und plötzlich kommt ein Angebot von Gott. Sagen, bring das doch zu mir. Wenn Gott dich da anrührt in deinem Herzen, dann tu das. Dann komm zu Gott und sag ihm, ich möchte das ausräumen, ich möchte das aufräumen, ich möchte das klarstellen, ich möchte das in Ordnung bringen. Ja, und so können wir diese 11 Verse auch doch ein bisschen zusammenfassen. Sagen, wir wollen nicht die Schuld beim Falschen suchen. Immer wieder beim Anderen suchen. Sag mal, streitet oder so. Sag mal, man findet immer die Schuld am Anderen. Aber nicht bei sich selber. So macht es der Judah hier. Wir wollen auch mit der Sexualität ordentlich umgehen, so wie die Bibel das sagt. Wir wollen auch mit Sexualität verantwortungsvoll umgehen. Ist auch eine Botschaft der Bibel. Dass Gott da was gegeben hat, er sagt, aber ich habe da einen klaren Rahmen dafür gegeben, für Mann und Frau in der Ehe. Wann dieses Kapitel übrigens dann mal dann doch an die Oberfläche kommt und diskutiert wird, da geht es dann so um so Themen bei Selbstbefriedigung und Familienplanung, aber Entschuldigung, das ist nicht das Thema hier. Da gibt es andere Verse dafür, da gibt es andere Stellen in der Bibel, wo man mit diesen Themen mal umgehen muss und fragen muss, naja, wie stehe ich denn vielleicht zur Familienplanung und solche Dinge, aber das hier ist kein Teil davon, das ist der reine Egoismus. Es ist nur für sich selber. Er sucht nur sich selber und nicht den anderen. Und das ist nicht das, was Sexualität in der Bibel eigentlich soll. Das heißt, auch hier, der Judah ist im Fokus. Wir nehmen den Judah und deswegen wird der Judah später dann noch einmal eine große Rolle spielen und von Gott zurechtgebracht werden über einen wunderbaren Weg. Und den Weg, der steht für uns auch heute offen. Deswegen, schön, dass du dabei warst, schön, dass du mitgelesen hast. Lies mal die nächsten Verse. Ich glaube, dass wir nächstes Mal Vers 12 bis 23 uns mal anschauen und mal schauen, was da drin steht und dann weitermachen. Und warum tun wir das? Das ist, glaube ich, auch schon klar. Denn selig der, der liest und die, die hören, die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihnen geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe.